Und zum nächsten Referenten kommen. Ich möchte Herrn Dr. Werner Wüttrich auch kurz vorstellen. Er wird nämlich das nächste Referat halten. Und ich bin sehr froh, hat auch er zugesagt, und dass ich ihn auch gewinnen konnte, hier jetzt an dieser Konferenz mitzumachen und ein Referat zu halten. Kurz zu Dr. Werner Wüttrich. Er hat verschiedene Studien gemacht, also Wirtschaft und die Juristerei, ist das richtig, Werner, oder? Und hat da auch eine Dissertation dann gemacht. Er war diplomierter Handelslehrer, ist heute Publizist und Autor zu wirtschaftlichen Themen sowie zu Fragen der Demokratie und der Schweizer Geschichte. In diesem Jahr ist von ihm das Buch Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz erschienen. Ich möchte Ihnen dieses Buch wirklich empfehlen. Es ist ein sehr wichtiges Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen. Es ist sehr grundlegend. Ich glaube, es hat noch Exemplare am Büchertisch. Man kann sie gerne dann beziehen. Mit großer Freude habe ich gemerkt, dass Pirmi Meyer, unser letzter Referent, auch eingetroffen ist. Und das wäre sehr schade gewesen. Wir hätten die Diskussion verlängert, aber wir sind natürlich gespannt auf dein Referat, dann im Anschluss an Werner Wüttrich. Gut, noch zu Werner Wüttrich, eben das Buch habe ich erwähnt. Er hat als Handelslehrer viele, viele Jahre an Berufs- und Kantonsschulen im Kanton Zürich unterrichtet. Ich freue mich auch auf dein Referat, Werner. Bitte.
Wie kommt ein Thurgauer dazu, hier in Elm einen Vortrag über die Glarner Landsgemeinde zu halten? Das hat einen besonderen Grund. Ich habe in Frauenfeld das Gymnasium besucht und wir hatten einen guten Geschichtsunterricht, aber kein Wort über die Schweiz und auch kein Wort über den Kanton Thurgau. Und dann ging ich an die Hochschule St. Gallen, um Wirtschaft studieren, und hier habe ich Georg Thürer kennengelernt, der Glarner. Er hatte hier einen Lehrstuhl für Schweizer Geschichte. Und das war dann irgendwie eine ganz andere Welt, und er hatte mir dann das Interesse an der Schweizer Geschichte und auch am Kanton Thurgau und am Kanton Glarus geweckt. Und deshalb hat die Geschichte nun im Folgenden und auch die Wirtschaft einen großen Stellenwert. Ich vertrete hier die These, dass eine freiheitliche Marktwirtschaft einen Ordnungsrahmen braucht. Eine solche Marktwirtschaft funktioniert umso besser, wenn dieser Ordnungsrahmen möglichst direkt in der Bevölkerung abgestützt ist. Das gilt für Glarus und gilt auch für die ganze Schweiz. Die Landsgemeinde von Glarus, verbunden mit Schweizer Geschichte. Die Landsgemeinde in Glarus ist sehr alt, sodass wir die Zeit der Gründung der Eidgenossenschaft im Jahr 1291 mit einbeziehen müssen. Es ging nicht nur um die Freiheit damals. Der Bund von 1291 hatte bereits am Anfang einen wirtschaftlichen Hintergrund. Der Gotthardpass ist die kürzeste Verbindung über die Alpen. Den Römern war es noch nicht gelungen, diesen Weg zu benutzen. Sie querten die Alpen über die Bündnerpässe. Die Schöllenenschlucht vor Andermatt war für sie noch ein unüberwindliches Hindernis. Ungefähr um 1250 gelang diese bahnbrechende Tat. Tüchtige Handwerker bauten eine Brücke über die Schöllenen, sodass eine kürzere Handelsroute über den Gotthard nach Süden zur Verfügung stand. Die Bauern in Uri und Schwyz nahmen ihre Chance schnell wahr und bauten diese Route aus und richteten auch Übernachtungsmöglichkeiten an. So profitierten sie bald von einem regen Handelsverkehr und kamen so auch mit der Welt in Kontakt. Es versteht sich von selbst, dass die Bauern nicht gewillt waren, diese Nord-Süd-Verbindung aus der Hand zu geben. Es erstaunt auch nicht, dass die auf der Nordseite liegenden Handelsstädte wie Luzern, Zug und Zürich sich schnell dem Bund anschlossen. Auch sie hatten die Bedeutung des Gotthardtes erkannt. Nur wenig später kam Bern dazu, dass die Handelswege und den Wirtschaftsraum im Westen kontrollierte. In dieser Zeit, 1352, eroberten die Eidgenossen auch das Land Glarus, das im Norden den Handelsweg über den Wallensee ins Rheintal und über die Bündnerpässe kontrollierte. Die Glarner, die unter der Vormacht der Habsburger standen, ließen sich gerne erobern. Die Eidgenossenschaft war nun in kurzer Zeit zu einem wirtschaftlich potenten und kompakten Gebiet herangewachsen, das beide Handelswege in den Süden kontrollierte und große Zukunftschancen hatte. Es erstaunt nicht, dass auch die Großmächte und die Fürsten dieser Zeit dies erkannten und alles unternahmen, um diese Gebiete wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen. Größere Konflikte waren nicht zu vermeiden. Stichwörter sind die Schlacht bei Morgarten 1315, die Schlacht bei Sempach 1386, die beide für die Eidgenossen siegreich verliefen. Die Glarner kämpften bei Sempach auf Seiten der Eidgenossen mit und wurden danach als gleichwertiges Mitglied im Bund anerkannt. Erste Landessatzung von 1387. Einige Monate später, nach der Schlacht bei Sempach, traten die Glarner zur ersten Landsgemeinde als freies Land zusammen und gaben sich eine Verfassung, die erste Landessatzung. Sie kam zustande mit Zustimmung und Beratung der eidgenössischen Orte. Diese Landessatzung enthält ganz ähnliche Punkte wie der Bundesbrief von 1291. Jedes Jahr werden in Glarus 15 Richter gewählt, die über jede Sache gerecht richten, bei Armen und bei Reichen. Entsteht ein gewaltsamer Streit, so soll jedermann Frieden gebieten. Da müssen die Streitenden sofort vom Kampf ablassen. Weitere Bestimmungen regeln das Heiraten, das Erben, Bevormunden und die Strafen für Beschimpfung und Diebstahl. Kommen die Landleute zu Beschlüssen zusammen, sollen die Minderheit der Mehrheit folgen. Das gleiche Prinzip gilt in den Gemeinden. Mit diesen Bestimmungen legten die Glarner die Grundlage zur heutigen demokratischen Verfassung. Neffelfahrt. Den Glarnern stand allerdings noch eine schwere Prüfung vor. Die in Sempach geschlagenen Habsburger kehrten nur ein Jahr später, 1388, mit großer Heeresmacht zurück, um das Land Glarus zurückzuerobern. Die Glarner schickten sofort Boten in die Innerschweiz und nach Zürich. Aber die Habsburger waren schneller, und die Glarner mussten sich alleine verteidigen. Es kam zur Schlacht bei Nevels. Die Angreifer durchbrachen die Letzi, die Schutzmauer im Norden des Landes, und drangen siegesgewiss in das Innere von Glarus vor. Aber dann kamen die Glarner und ruhten nicht, bis sie die Habsburger wieder zurückgedrängt und hinausgeworfen haben. Die Landsgemeinde beschloss danach, dass die Bevölkerung jedes Jahr am ersten Donnerstag im April zusammenkommt, für die Gefallenen betet und Gott und den Heiligen für den Sieg dankt. Die Opfer dieses Kampfes, die namentlich bekannt sind, liegen auf dem Friedhof von Mollis. Das ist eine Darstellung der Nefelserfahrt mit den Orten der Schlacht aus dem 16. Jahrhundert. Dies war der Beginn einer langen Tradition, die bis heute gepflegt wird. An der Nefelserfahrt besuchen die Glarner jedes Jahr im stillen Zug die verschiedenen Orte, wo gekämpft wurde. Der Landammann hält am Schluss eine Rede und liest das sogenannte Fahrtsbuch vor. In dieser alten Schrift werden die Ereignisse von damals beschrieben und die Glarner und Glarnerinnen gedenken ihrer Mitbürger, die sich vor bald 650 Jahren für ihre Freiheit eingesetzt und Lieb und Leben verloren haben. Vor wenigen Monaten hat Frau Lienhardt die Fahrtsrede gehalten, die dann auch im Fridolin abgedruckt wurde. Ein zentraler Punkt in dieser Rede war der Aufruf, die Tradition und die Geschichte weiter zu pflegen und auch die Wertschätzung der Freiheit, die damals erkämpft wurde. Die Nefelserfahrt ist eine einzigartige Geschichtsstunde. Einerseits erinnert sie an die Ereignisse von 1388 und mahnt, die Freiheit und den Frieden zu schützen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Beide, die Landsgemeinde und die Nefelserfahrt, sind Symbole für gelebte Selbstbestimmung und die Freiheit. Beide sind für den Zusammenhalt und für den inneren Frieden auch heute noch von großer Bedeutung, wie ich nun im Folgenden zeigen werde. Ewiger Friede mit Frankreich von 1516. Für die Eidgenossen kehrte nach der Schlacht bei Nefels kein Friede ein. Die Angriffe hörten in den kommenden Jahrzehnten nicht auf, etwas verkürzt. Vom Westen griffen die Burgunder unter Karl dem Kühnen an und scheiterte dreimal. Vom Norden griff der deutsche Kaiser im Schwabenkrieg auf breiter Front an, ebenfalls vergeblich. Mit Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen und Appenzell kamen neue Mitglieder im Bund dazu. Nun waren die Eidgenossen auf dem Weg zur Großmacht und gingen selber auf Eroberungszug. Und es kam 1515 bei Marignano in der Lombardei zur ersten großen Niederlage gegen die Großmacht Frankreich mit ihrem König Franz dem Ersten. Auch hier waren die Glarner dabei. Auch dieses Ereignis sollte für Glarus von großer Bedeutung werden. Und zwar nicht die Schlacht selber, die er verloren ging, sondern das, was nachher folgte. Der französische König Franz der Erste war ein weiser König, der sich nicht einbildete, die Eidgenossen beherrschen zu können. In den folgenden Friedensverhandlungen verlangte er gar nichts. Kein Geld, keinerlei Konzessionen und schon gar nicht Gebietsabtretungen. Sondern er machte den Eidgenossen im ewigen Frieden von 1516 ein verlockendes Angebot. Er bot einen Freihandelsvertrag mit Frankreich an, sodass die Eidgenossen ihre Produkte zollfrei einführen konnten. Und einen Sollvertrag, der Frankreich das Recht gab, Söldner anzuwerben. Beides sollte für Glarus und für die ganze Eidgenossenschaft sehr wichtig werden. Es war wie eine Zeitenwende. Der Freihandelsvertrag war ein günstiger Boden für die frühe wirtschaftliche Entwicklung. Auch die Soldverträge waren wichtig. Glarus als Gebirgskanton hatte nicht genug fruchtbaren Boden, um die wachsende Bevölkerung auf eigenem Grund zu ernähren. Der Sollvertrag gab den jungen Männern eine Chance, im Ausland Geld zu verdienen und die Welt kennenzulernen. Sold und Beute lockten. Zur Bedeutung der Landsgemeinde für die Landwirtschaft und Ernährung. Hier kann ich mich kurz fassen. Wir haben schon im Eröffnungsreferat etwas erfahren über die Bedeutung der Landwirtschaft. Die Alpen sind sehr wichtig. Glarus hat über 100 Alpen und schon sehr früh wurden diese Alpen auch gepflegt und viele Tiere wurden hier auch gesommert. Aber die Glarner hatten zu wenig Heu, um diese Tiere zu überwintern und auch im Winter zu füttern. Also verkauften sie zogen mit großen Herden von bis zu 100 Tieren in einem langen Zug über den Palitzer Pass ins Rheintal und dann über die Bündner Pass in die Viehmärkte in Lugano, Bellinzona und in Mailand. Das war eine Reise von etwa 10 Tagen. Zur Bedeutung der Landsgemeinde für das Soldwesen. Die Glarner führten das Soldwesen als selbstständige Unternehmer. Das bekannteste Beispiel ist Oskar Fräuler in Nevels. Der Fräulerpalast ist heute das Museum vom Kanton Glarus. Aber das Soldwesen war nie eine reine Privatsache. Fräuler schloss mit dem König von Frankreich Verträge ab, die in der Landsgemeinde diskutiert und genehmigt wurde. Ein Teil des Geldes floss in den Säckel der Landesregierung und manchmal erhielt jeder einzelne Bürger eine kleine Zahlung. Diese Weltorientierung und Weltgewandtheit war zweifellos ein günstiger Boden für die spätere wirtschaftliche Entwicklung. Und die Glarner können nicht mit den Söldnern von heute verglichen werden, die in Afghanistan kämpften, in Libyen oder auch in Syrien. Sie waren hochgeachtete Persönlichkeiten, deren Stimme in der Heimat etwas galt. Der erste General in der Zeit des Staatenbundes nach 1815 war ein Glarner, General von Bachmann. Ein paar Worte noch zur Reformation. Das ist der Fräulerpalast. Wenn man durch Glarus hinausfährt, fällt er sofort auf. Die Landsgemeinde der Reformation. Huldrych Zwingli war 10 Jahre in Glarus, bevor er nach Zürich ging, um 1517 die Reformation durchzuführen. 80% der Bevölkerung in Glarus haben sich für den neuen Glauben entschieden. Die Katholiken waren noch eine Minderheit von etwa 20%. Es stellte sich wie in vielen Kantonen der damaligen Schweiz die Frage, können wir noch zusammenleben? Was geschieht mit unserer Landsgemeinde? Bestand doch die Gefahr, dass die Mehrheit der Reformierten die Katholiken ständig überstimmten. Wie lässt sich das lösen, ohne dass es zu einer Spaltung kam? Und hier kann ich mich kurz fassen, René Rocca hat schon dazu etwas gesagt. Die Glarner führten keinen Krieg, wie zum Beispiel Zwingli in Zürich. Die Glarner spalteten sich nicht auf wie die Appenzeller zu Innerrhoden und Ausserrhoden, sondern die Glarner schufen drei Landsgemeinden. Eine Landsgemeinde, eine evangelische Landsgemeinde für die Reformierten und eine katholische Landsgemeinde für die Katholiken und eine Woche später eine gemeinsame Landsgemeinde. Das war dann der Weg, das Land zusammenzuhalten, ohne, es gab sicher Probleme. Aber ein Problem kann ich vielleicht erwähnen, eine besonders kuriose Episode, nämlich im Jahr 1582 hatte Papst Gregor den gregorianischen Kalender eingeführt, der sich bald, den wir heute haben, setzte sich dann später durch. Die Reformierten hielten aber am alten julianischen Kalender fest, so ist, dass es zu lustig merkwürdigen Situationen kam, dass sich die evangelischen Gemeinden auf Weihnachten freuten und die Katholiken das neue Jahr bereits begonnen hatten. Nun ein paar Worte zur Bedeutung der Landsgemeinde in der Industrialisierung. Schon im frühen 18. Jahrhundert gab es einfache Spinnereien, die von Anfang an ihre Produkte in europäische Länder exportierten. So richtig begonnen hat die Industrialisierung allerdings hier in Elm. Schon früh wurden Schieferplatten hier ganz in der Nähe im Plattenberg abgebaut. Sie wurden mit einem Holzrahmen zu Schreibtafeln eingefasst und fanden Schreibwerkzeuge in der Region rasch Verbreitung. Dabei blieb es jedoch nicht. Bald kam ein Schreiner auf die Idee, die Schieferplatten als Tischplatten zu verwenden. Und damit begann die große Geschichte der Plattentische, die das Land Glarus weit über seine Grenzen bekannt machten. Georg Thürer hat eine, wir sehen hier so eine Schieferplatte mit drei Glanern, und Georg Thürer hat dazu ein kleines Büchlein geschrieben. Hier stieß ich in meinen Recherchen zum ersten Mal auf der Unternehmerfamilie Jenny aus Enenda. Melchior Jenny und seine 8 Brüder begannen, die Plattentische in ferne Länder zu verkaufen. Der Historiker Fridolin Tschudi schreibt dazu im Jahr bereits 1714. Da haben verschiedene Leute, allermeisten Enendaer, den Weg selbst unter die Füße genommen und diese Listen eingemachten Tische an viele auswärtige Orte zu Wasser und zu Land abzuführen begonnen. Er nennt da nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich, Holland, England, Polen, Schweden, Ungarn, Moskau, Spanien, Portugal und Italien. Und damit hat eigentlich das Wirtschaftswunder, man kann von einem Wirtschaftswunder hier in Glarus sprechen, begonnen. Und wie kamen die 8 Brüder Jenny auf die Idee, die schweren Plattentische in alle Welt zu verkaufen? Es gab hier nicht einmal eine Fahrstraße nach Glarus hinunter. Die Jenny mussten die schwere Last hinuntertragen. Und wie kamen die Tische nach Norwegen, nach England, all die anderen Länder? Dazu braucht es einen besonders wagemutigen und kühnen Unternehmer- und Pioniergeist, der sich ein solch risikoreiches Unternehmen zumutet. Und was hat die Landgemeinde dazu beigetragen? Sie hat das Land nicht nur in der Zeit der Reformation zusammengehalten, sie hat den wagemutigen Fabrikanten und Kaufleuten, die bis ans Ende der Welt reisten, und den Arbeitern, die in der Heimat die prachtvollen Stoffe herstellten, einen Rückhalt geboten, dass sie nie vergaßen, dass Glarus ihre Heimat war. Die Jennys in Wien. Es blieb nicht beim Handel mit den Schieferplatten. In der Mitte des 18. Jahrhunderts waren bereits 13 mechanische Spinnereien in Betrieb, die ihre Produkte zum größten Teil exportierten. Um 1750 gingen die Jennys nach Österreich und errichteten eine Zentrale in Wien und knüpften Geschäftskontakte nach Ungarn, in die Tschechei, nach Polen und bis nach Russland. Dazu gehörte eine Niederlassung in Triest an der Adria. Die große Zeit der Textilindustrie hatte begonnen. Zusammen mit den Blumers aus Schweden bauten die Jennys am Anfang des 19. Jahrhunderts den damals größten Industriebetrieb im Lande Glarus auf. Es begann mit der großen Spinnerei in Schwanden und der Weberei in Luxingen, und bald kam der Stoffdruck dazu. Bartholom Jenny gründete die große Stoffdruckerei in Enda, die bald gegen 1000 Arbeitsplätze hatte. 1831 ging eine erste Warensendung nach Rio de Janeiro, ein Jahr später nach Kalkutta in Indien. Konrad Blumer machte eine Geschäftsreise nach Indien und Indonesien. Sein Geschäftspartner Peter Jenny reiste nach Manila auf den Philippinen. Die Textilfabriken im Glarus und auch in der Ostschweiz hatten jedoch einen großen Wettbewerbsnachteil. Sie bezogen ihre Baumwolle aus den Südstaaten der USA oder später auch aus asiatischen Ländern. Die Schiffe aus den USA konnten direkt in Liverpool oder in Manchester anlanden und ihre Ware an die dortigen Textilfabriken ausliefern. Bis nach Glarus war es aber noch ein weiter Weg. Diesen Nachteil mussten die Unternehmer in der Schweiz irgendwie kompensieren. Das ging nur über die Qualität. Sie mussten ihre Produkte besonders kunstvoll und dauerhaft herstellen und besondere Motive finden. So entstand nicht nur in Glarus der Ruf der Schweizer Qualität, der sich in der ganzen Welt verbreitete. In Glarus war es der Textildruck, in St. Gallen und Appenzell die Stickerei, in Zürich und Basel die Seidenindustrie, im Jura die Uhren. Überall wurde und wird bis heute auf Qualität geachtet. Eine kleine Episode aus Österreich, und zwar die Jennys in Haar. Die Jennys haben zusammen mit den Blumers in Hart bei Bregenz eine große Textilfabrik gebaut, die sich auch auf den Textildruck spezialisierte. Und hier möchte ich eine Episode anfügen für ein Beispiel, wo es im 19. Jahrhundert nicht gelang, die konfessionellen Spannungen abzubauen. Das halbe Dorf arbeitete bei den Jennys. Salom Jenny war ein guter Patron, der viel für seine Arbeiterinnen und Arbeiter gemacht und sich auch für Vorarlberg und die Gemeinde Hart eingesetzt hatte. Die Jennys waren aber reformiert. An einigen Feiertagen, vor allem an Maria Empfängnis und Maria Himmelfahrt, wurde bei Jennys gearbeitet. Der katholische Pfarrer kritisierte den Patron massiv. Salomon Jenny sei ein Ausbeuter und Steinzeitkapitalist. Umgekehrt betrachtete Salomon Jenny den Pfarrer als bigotten Ultramontanisten, ein Kampfbegriff des damaligen Kulturkampfes. Als Salomon Jenny starb und begraben wurde, blieben die Glockenglocken stumm. Es fehlte in Hart die lange Tradition der Landsgemeinde mit ihrer versöhnlichen und ausgleichreichen Kraft, an dem die Alt- und auch die Neugläubigen gleichberechtigt ihre Fragen klären und einen Weg finden konnten. Das sind die Jennys in Hart, die Tüchle-Barone hat man sie genannt. Und ihre Produkte, die sie damals hergestellt haben, kann man heute im Museum bewundern. Und das waren wirklich Kunstwerke, da waren Künstler am Werk. Und jemand aus der Familie Jenny, aus dem Österreicher, ist heute hier. Und deshalb habe ich dieses Beispiel auch genommen. Was? Ja. Jetzt habe ich etwas zur Bedeutung der Landsgemeinde Regeneration, die Verfassung von 1836. Da haben meine Vorredner schon einiges dazu gesagt. Da werde ich, um etwas Zeit zu sparen, zum nächsten übergehen. zur Bedeutung der Landsgemeinde in der Sozialpolitik. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es zwar in einigen Kantonen wenige gesetzliche Vorschriften, wie zum Beispiel über die Kinderarbeit oder über die Arbeit von Frauen. Eine eigentliche Sozialpolitik gab es noch nicht. Die Fabrikanten in Glarus und auch anderswo haben ihre Verantwortung als Unternehmer selber wahrgenommen und Krankenkassen und auch Altersversicherungen eingerichtet, die allerdings freiwillig waren und ganz ähnlich wie heute über Lohnabzüge und Beiträge des Arbeitgebers finanziert wurden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Glarus eine Hochblüte im Bereich des Textildrucks, ein eigentliches Wirtschaftswunder. Die Löhne stiegen und das Selbstwertgefühl der Arbeiter nahm zu. Sie schlossen sich zu zahlreichen Arbeitervereinen zusammen und wurden auch politisch aktiv. Der Fabrikarbeiterverein von Schwanden zum Beispiel hatte innerhalb Monatsfrist 280 Mitglieder. Und sie erhielten auch Unterstützung, vor allem von Pfarrern der Gemeinden, von den Gemeindepräsidenten und auch von einzelnen Fabrikanten. Und hier habe ich wieder jemand gefunden aus der Familie Jenny, der Fabrikant Jenny, Jean Jenny, der in Schwanden eine große Textilfabrik besaß. Und Jean Jenny half auch den Arbeitervereinen, politisch aktiv zu werden. Ein erster Schritt war die Gründung eines Konsumvereins in Schwanden, eben in Schwanden, wo auch der Fabrikant Jean Jenny seine Textilfabrik hatte. Zuerst ein paar Worte zur Gründung des Konsumvereins Schwanden, weil dieser Konsumverein nämlich in die Geschichte der schweizerischen Sozialpolitik eingehen sollte. Und weil dieser Konsumverein die ganze Genossenschaftsbewegung der Schweiz geprägt hat. Und es ging um folgenden Punkt. Bisher am Anfang sind die Konsumgenossenschaften meist so vorgegangen, sie haben gesagt, wir möchten keinen Gewinn machen, wir sind gemeinwohlorientiert und dann haben sie einfach zum Einstandspreis, wo sie die Waren eingekauft haben, für die Unkosten einen kleinen Betrag dazugezählt und haben das dann verkauft. Und dann kam aber die Situation, dass zum Beispiel die Preise sanken. Kartoffelpreise, weil eine gute Ernte erwartet wurde. Und diese Konsumvereine mussten dann ihre Kartoffeln, die sie teurer eingekauft haben, mit Verlust verkaufen und kamen so in Schwierigkeiten. Und der Konsumverein Schwanden hat nun das einen anderen Weg gefunden, der Erfolg hatte und der sich dann auch in der ganzen Schweiz durchgesetzt hat. Und zwar hat auch Daniel Jenny hier mitgeholfen und hat Jean Jenny mitgeholfen, hat folgenden Rat gegeben. Ihr führt eine doppelte Buchhaltung und kalkuliert einen Gewinn mit ein. Und daraus bildet ihr Reserven, mit denen ihr dann die Preisschwankungen und auch andere Risiken ausgleichen könnt. Zudem verbessert ihr euer Angebot und weitet euer Geschäft aus. Falls dann noch ein Überschuss bleibt, zahlt ihr ihn an die Genossenschafter und auch an die Kunden zurück. Und diese Methode hat sich dann durchgesetzt. Danach machten es eigentlich alle Konsumvereine machten es so. Und es war eine Erfolgsgeschichte. Nach nur 25 Jahren schlossen sich 400 Konsumvereine in der ganzen Schweiz zum Verband Schweizerischer Konsumgenossenschaften zusammen. Die Genossenschaften in der Schweiz haben ihren Weg gefunden und sich in das Marktsystem bzw. auch in den Kapitalismus integriert. Heute gibt es in der Schweiz etwa 12.000 Genossenschaften. Im Unterschied zu den Aktiengesellschaften, in denen oft nur wenige Großaktionäre das Sagen haben, haben die Genossenschaften mit ihren demokratischen Strukturen, in denen jeder Genossenschafter eine Stimme hat, das Machtproblem ein Stück weit gelöst. Genossenschaften sind jedoch keine Alternative zum Kapitalismus, wie Frühsozialisten gehofft hatten. Sie sind aber eine sinnvolle Alternative zu Aktiengesellschaften, was sich vielfach bestätigt hat. Sie sind auch eine wertvolle Alternative zur Globalisierung, weil sie fast nicht verkäuflich sind und mit ihrer Region und mit ihrem Land meist stärker verbunden sind als andere Unternehmen. Und nun noch zum zweiten Punkt, zum Glarner Fabrikgesetz. 4. Fabrikarbeiter aus Luxingen, Balz Knobel, Niklaus Zweifel, Emanuel Kundert und Peter Hefti reichten einen Memorialantrag für ein Fabrikgesetz ein, für die Landsgemeinde. Sie riefen den Schutz des Staates an, damit er untersuche, ob die Masse seiner Bürger nicht unter schädlichem Einfluss der Industrie dienen müsse, wo ihr doch mit frischen, rüstigen Arbeitern besser geholfen wäre. Es ist unser Stolz, schrieben sie, dass wir Arbeiter in unserer Demokratie Gelegenheit haben, solche wichtige Fragen aufzuwerfen. Wir fordern eine Herabsetzung der Arbeitszeit, womöglich auch 11 Stunden, Vorschriften über die Lüftung der Fabrikräume und die Einrichtung eines Fabrikinspektorats. An der denkwürdigen Landsgemeinde vom 22. Mai 1864 führte der Kanton Glarus als erstes Staatswesen in Europa den Normalarbeitstag von 12 Stunden für sämtliche Industriearbeiter ein. Zugleich wurde die Nachtarbeit gänzlich verboten. Dazu kommen weitgehende Schutzbestimmungen für Frauen und Kinder. Nur wenige Jahre später verkürzte die Landsgemeinde die Normalarbeitszeit weiter auf 11 Stunden. Und da sehen wir eine Landsgemeinde im 19. Jahrhundert. Die Teilnehmer sitzen alle dicht gedrängt, weil es gab ja noch keine Lautsprecher. Man musste und in der Mitte. Und sie stehen, ja genau. Ja, ja. Genau. 1902 beschloss die Landsgemeinde eine obligatorische staatliche AV und IV für alle einzurichten. Glarus übernahm erneut die Rolle als Pionier in der Sozialpolitik. Die Finanzierung war allerdings nicht einfach, weil die Textilindustrie in eine Krise geriet. Trotzdem, 1916 war es soweit, die Landsgemeinde in Glarus stimmte der AV, der Einführung der AV und IV zu, in ihrem Kanton. Im Bund sollte es noch mehr als 30 Jahre vergehen, bis der Bundesrat 1948 die heutige AHV dem Volk zur Abstimmung vorlegen konnte. Ein paar wenige Worte noch kurz zur Krise der Textilindustrie. Die Chemie hatte damals der Stoffdruck im 19. Jahrhundert basierte auf natürlichen Farben, die aus Wurzeln gewonnen wurden. Und das war oft eine geheimnisvolle Sache, hat aber auch wunderbare Kunstwerke hervorgebracht. Und dann hat die Chemie in Basel oder auch in Deutschland synthetische Farben erfunden. Und dann wurde irgendwie der Stoffdruck gewöhnlich und auch die Epoche der Belle Epoque mit ihren wunderbaren Kleidern ging zu Ende und das war häufig auch das Ende dieser Textildruckereien in Enenda, aber auch in Hart. Das glanerische Wirtschaftswunder ging nach dieser und auch nach folgenden Krisen weiter. Aber es war eine wechselvolle Geschichte, ein ständiges Auf und Ab, neue Wirtschaftszweige entstanden und entstehen. So produzieren die Lederachs in Enenda heute Schokolade und Pralinen in Spitzenqualität und verkaufen sie in die ganze Welt. In Netztal werden Maschinen und in Mollis Helikopter hergestellt. Dazu kommen zahlreiche IT-Betriebe. Glarus ist ein Wirtschaftskanton geblieben, auch wenn es nur noch wenige Textilfabriken gibt. Die Jenis in Enenda gibt es noch. Sie beschäftigen in Haslen in ihrer Textilfabrik nach wie vor etwa 60 Mitarbeiter. Die Jenis in Ziegelbrücke haben den Sprung nach China gewagt und arbeiten in Shanghai mit einer Textilfabrik zusammen, die 10-mal größer ist. Kurz noch einige Schlussbetrachtungen zur integrativen Kraft der Landsgemeinde. Die Landsgemeinde hat ihre Schwächen, wie hier schon andere ausgeführt haben. Ihre integrierende Kraft kompensiert diese Schwächen bei weitem. Ich denke, das ist das Geheimnis des Wirtschaftswunders von Glarus. Das kann nicht hoch genug gewichtet werden. Werden doch weltweit die trennenden und spaltenden Kräfte immer stärker. Zum Schluss noch zu meiner These. Die freiheitliche Marktwirtschaft oder auch der Kapitalismus hat sich insgesamt als sehr effizient erwiesen. Trotz Krisen verschiedenster Art. Erste Industrialisierung, zweite Industrialisierung, dritte Industrialisierung, vierte Industrialisierung sind so Stichwörter der letzten 200 bis 300 Jahre. Der Kapitalismus hatte jedoch von Anfang an systemische Schwächen, besonders in der Frage der Macht und in der sozialen Frage. Deshalb braucht es einen Ordnungsrahmen, der ausgleichend wirkt und Spannungen abbaut. Dieser Ordnungsrahmen funktioniert umso besser, wenn er möglichst direkt in der Bevölkerung abgestützt ist. Und dafür hat die Landsgemeinde von Glarus über Jahrhunderte den Beweis erbracht. Und das ist übrigens auch die These in meinem Buch Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz. Noch eine Besonderheit. Als Karl Marx zum Klassenkampf aufgerufen hat, war die Marktfrage in Glarus bereits ein Stück weit gelöst. An der Landsgemeinde von 1864 standen sich gleichberechtigt etliche tausend Textilarbeiter einem kleinen Grüppchen von vielleicht einem oder zwei Dutzend Fabrikanten gegenüber. So viel Macht hatten die Arbeiter wohl nirgends auf der ganzen Welt. Jene hätten ohne weiteres ihren Tarif durchgeben können. Sie haben es nicht getan, weil sie nicht nur ihre Interessen, sondern das Ganze im Auge gehabt haben. Das Bewusstsein, wir sind eine Familie, musste allerdings zuerst gelegt und gepflegt werden. Und genau das geschah in der über Jahrhunderte gepflegten Tradition der Landsgemeinde und der Neffelser Fahrt. Und es geschieht auch heute. Ich möchte hier schließen mit den Worten von Landammann Bettiga zu Beginn seiner Rede an der letzten Landsgemeinde im Jahr 2019. Bettiga: Hier an diesem Ort kommt die Glarner Bevölkerung zusammen, um über ihre eigene Zukunft zu befinden. Der Ring, seit Urzeiten ein Symbol der Zusammengehörigkeit und Verbundenheit, vereint uns. Die Landsgemeinde bildet Teil der Glarner Identität, unabhängig von gesellschaftlicher Herkunft, Religion und politischer Gesinnung. Wir hören einander zu und kämpfen um Lösungen, akzeptieren die Ansicht anderer und beugen uns zum Schluss der Mehrheit. Jede und jeder Stimmberechtigte kann sich einbringen, hat eine hörbare Stimme. Das ist Landsgemeinde. Das sind wir. Wir sind Landsgemeinde.